Einhorn Podcast. Besser als lesen.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Einhorn Podcast. Denn das hören wir alle gern. Okay, es ist MC Sandra und
cool.
DJ Theresa. Meine liebe Kollegin, gibt es denn irgendwelche Neuigkeiten?
Also Sandra, danke erstmal für den nice Rap.
Kein Problem, mache ich
fühl
immer
mich
gern.
Cool.
Mein Flow ist unschlagbar. Danke für den nice Beat.
Ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein. Ich bin etwas erkältet und werde das ein oder andere Mal ein bisschen abhusten, wie man so schön sagt, im medizinischen Fachjargon. Ich habe eine Nachricht zu verkünden. Also Nachrichten. Also eine Nachricht.
Was gibt's Neues?
Du musst erst den Sound machen für die Nachrichten.
Wie geht der nochmal? Einhorn Podcast News.
Code noch nicht geknackt. Sandra, bitte. Kontinuierlich. Ich fange nochmal an, okay? Code noch nicht geknackt. In der Nacht vom 24. auf den 25. September hat eine unbekannte Person. Sandra, reiß dich zusammen.
Okay, ich bin ganz drückt.
Code noch nicht geknackt. In der Nacht vom 24. auf den 25. September hat eine unbekannte Person im Treppenhaus des Einhornbüros einen Tee getrunken, eine Banane sowie einen Apfel gegessen und erfolgreich ein kleines und ein großes Geschäft verrichtet. Der genaue Tathergang sowie die Ursache ist noch nicht ganz klar. Die Ermittlungen sind im vollen Gange und finden unter der Leitung von Kommissar Theresa mit ihrem Assistenten Sandra statt.
Nein, Moment. Ich spreche an dieser Stelle ab, die News.
Solange die Ermittlungen laufen. Ruhe.
Oh Jesus.
Solange die Ermittlungen laufen, darf der Tatort nicht betreten und aufgeräumt werden. Hinweise nimmt das Kommissariat gerne entgegen. Nachrichten Ende.
Soll ich einen Kommentar machen als Kommissar Sandra? Soll ich die Situation bewerten jetzt mal als Profi? Soll ich das analysieren einfach mal?
Ja, also vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Ich kann es mal von meiner Seite schildern. Ich kam heute ins Büro. Durch das Treppenhaus, weil ich keinen Fahrstuhlschlüssel habe, wollte ich die 3 Stockwerke hochgehen und musste beim halben Stockwerk schon stutzen. Ein wenig. Denn was ich dort vorfand, war genau dieses Bild, Sandra. Ich zeig's dir mal.
Oh nee,
da ist keine Kacke drauf. Das Ding war nämlich, also, ich beschreib's mal gut. Da steht eine Tasse Tee. Voll.
Also,
mit einem Teebeutel drin.
Okay.
Ein Aschenbecher. Streichhölzer. Also ein Aschenbecher mit leeren, mit aufgerauchten Kippen. Ein kleiner Teller mit einer Bananenschale und einem angegessenen Apfel und eine Postkarte, die ich nicht angefasst habe, muss ich ehrlich zugeben, und ein Deckel einer PET-Flasche. Was man auf diesem Bild nur leicht angedeutet sieht.
Ich will das nicht sehen.
Was ich nicht gesehen habe, als ich daran vorbeigegangen bin, ist ein großer Kackehaufen, der in der Ecke liegt.
Von einem Menschen.
Und ich habe es nicht gesehen. Erst Philipp hat mich später darauf hingewiesen und hat dann so in die Ecke reingezoomt und meinte so, du hast den großen Kackehaufen nicht gesehen. Ja, jedenfalls, der Teller, Banane und der Aschenbecher stehen in einer, ich sag mal, gelblichen Flüssigkeit.
Oh.
Jedenfalls wird seither im Einhornbüro gerätselt. Wer hat ins Treppenhaus gekackt? Warum?
Das Thema des
und
Tages.
Vor allem, wer macht es weg?
Ich kann vielleicht dazu sagen, dass wir schon gerügt wurden für unsere letzte Folge, weil es da so viel um Erbrochenes und
aber
Spucke
weißt du, Sandra,
ging.
Wir können nicht
dafür. Wir schließen
dafür.
Da einfach nahtlos an. Das sind einfach die Themen unseres Lebens. Was soll man machen?
Weißt
ich habe später
das,
auch noch
es
so
Es verfolgt
Ding.
Uns ja. Es ist ja nicht so, dass wir uns das aussuchen.
Ja, also die Frage war ja auch, was macht man jetzt damit? Niemand wollte es wegmachen. Ich habe den Vorschlag gemacht, Tatortreiniger.
Klar.
Das kostet viel Geld anscheinend. Und wir haben uns dann überlegt,
irgendjemand hat herausgefunden,
müsste, wie?
Nee, aber also wer hat das? Also irgendjemand hat gesagt, das kostet 450 Euro, das wegzumachen.
Ja, aber ich glaube, das war bei irgendwie so einem Startup für Putz.
Für Kacke. Startup für Kackhaufen wegmachen. Das sind Profis, die wissen genau,
ja, an dieser Stelle vielleicht wäre, also wenn sich jemand jetzt angesprochen fühlen würde, also nicht das wegzuputzen, sondern das war, schäm dich mal, was ist das?
Ja, ehrlich, und mach mal hier deine Kacke weg.
Wahnsinn.
Ja, wir haben überlegt, wie wir es wegmachen würden, wenn wir es wegmachen müssten. Weil ich finde es einerseits, weißt du, finde ich es kacke. Das war aus Versehen. Ich finde es irgendwie doof, jemanden anzurufen und zu sagen, mach du mal den Scheiß weg, weil wir wollen das nicht. Eigentlich könnten wir es auch selber machen, ne?
Wie viel müsste man dir denn geben, damit du es wegmachst?
425 Euro.
Ich meine, es war 420.
Ja, jedenfalls, also du hast ja gesagt, du würdest erstmal ganz, ganz viel Klopapier draufschmeißen. Ja, den
dass ich es nicht mehr sehen kann.
Ja, finde ich
das gut. Das wäre erstmal wichtig.
So würde ich, denke ich, auch mal erstmal vorgehen.
Vielleicht dann noch so einen Müllsack oben drauf werfen.
Ja.
Von Weitem, von der Treppe aus.
So eine Falle.
Dann weglaufen.
Wie so,
und dann noch so ein Feuerzeug drauf werfen, so ein Zippo.
Oder wie man diese Fallen aus dem Dschungel kennt, wenn man da reintritt, dass die sich dann zuziehen. Und
ja.
Also sowas irgendwie.
Ja, naja, aber dann weiter bin ich auch noch nicht gekommen, weil ich will das nicht. Ich will das nicht.
Ja, ich glaube, man wegmachen. Bräuchte so eine lange Schaufel und einen langen
Wie für
Besen.
Pferde.
Ja,
wie
genau. Ja, sowas stelle ich mir auch gerade vor.
Hallo, naja, David. Ich denke, so könnte ich es auch machen mit was Langem.
Ja. Und dann das einfach schön reinschaufeln.
Wir könnten noch ein bisschen warten, wenn das jetzt noch ein bisschen länger liegt und das der Leidensdruck sich quasi vergrößert, könnten wir ja im Team fragen, was wir kriegen, wenn wir es machen.
Ja, stimmt. Können die unter Druck setzen. Wir könnten jeden dazu zwingen,
sehr
uns eine positive Bewertung auf iTunes zu schreiben, was wir natürlich nie machen würden.
Theresa, ich habe auch gerade gedacht, es wäre auch eine interessante Möglichkeit, an Geld zu kommen.
Nettes Business. Ich weiß, wie du denkst, Sandra, das gefällt mir.
Okay.
Morgen kacke ich einfach rein, okay?
Ja, aber es ist so
ich fand,
viel.
Ich fand die Idee von dir gut, dass du jetzt auch damit gestartet hast.
Hier,
morgen
wollen wir ein bisschen Goldidee spielen?
Morgen machst du wieder.
Theresa, sollen wir das Thema abstreichen und ein bisschen Goldidee spielen jetzt?
Okay.
Nicht, dass wir als der Kack-Podcast bekannt werden, falls wir mal bekannt werden.
Aber weißt du, vielleicht ist es einfach unser Schicksal. Vielleicht müssen wir uns einfach nur damit
vielleicht
abfinden.
Vielleicht ist das auch das Thema, mit dem wir uns von allen anderen Podcasts abgrenzen können.
Ja.
Einhorn-Ausscheidungen. Nur so. Also ist der ein Brainstorming noch.
Ich schreibe es mal auf.
So, jetzt kommt die Goldidee. Haben wir dafür noch eine Melodie? Möchtest du ein Lied singen zur Goldidee?
Ring, ring. Goldidee.
Ah, das ist schön. Also für alle, die noch nicht wissen, worum es bei der Goldidee geht, bei unserem Spiel Goldidee, wir haben hier drei Töpfe mit Zetteln, die uns vorbereitet wurden von unseren liebenswerten Kolleginnen,
weißt du, kurz,
Anna und Juliane.
Darf ich was einwerfen?
Nochmal zur Kacke, oder?
Nee, ist egal, ist nicht so lustig. Wir haben drei Töpfe.
Oh.
Nein, aber kennst du das,
mit
diese
drei
bayerische,
drin.
Das, nein, kennst du das bayerische Wort Depf?
Ach, dann doof.
Die hat schöne Depf.
Ach so.
Das ist ein Busen, Synonym
oder?
Für Busen.
Ah.
Entschuldigung, muss ich gerade dran denken.
Ja, interessant.
Komm, also gut.
Ich okay, der erste Topf ist das Produkt. Daraus ziehen wir zwei, um uns ein Wort aus zwei
Begriffen
zusammenzusetzen. Der zweite Topf ist Emotion. Und der dritte Topf ist Zielgruppe und wir müssen uns jetzt eine Werbung dafür überlegen, was auch immer es ist. Ich ziehe das, den ersten Zettel, ja?
Nochmal zur Erinnerung, beim letzten Mal war es der Busenhobel und den fand ich eigentlich schon ziemlich gelungen, muss ich
und
sagen.
Und wir haben auch
es
ganz
ist
viele
auch ein Produkt,
Zuschriften,
das ich mir definitiv
eigentlich erreicht.
Vielleicht kaufen würde.
Ja, ich auch für meinen
für 1,99.
Für Peter Hornhaut am Busen. Ne? Okay, also der erste Zettel ist, toll.
Nein.
Was? Dildo. Oh. Willst du den zweiten?
Ja. Ich ziehe.
So versaut. Das kostet in die Sexschweinkasse.
Oh, nö. Dildo-Ständer.
Ach, komm.
Aber es könnte auch ein...
Ja, aber also, es kann auch ein praktikabler Gegenstand
werden. Ja, genau. Oder ein Ständer-Dildo.
Alles klar.
Nee, ein Dildo-Ständer.
Die Emotion.
Dildo-Ständer.
Die Emotion dazu ist unsicher.
Das ist fast so schön wie, was war das letzte?
Pessimistisch.
Pessimistisch, ja.
Okay, ach komm, das passt zu gut. Ich ziehe einen neuen.
Was? Oh.
Das ist keine Herausforderung, ich ziehe einen neuen.
Ja. Wir sagen nicht, was geschummelt draufsteht. Wollen wir auch noch ein anderes Wort statt Dildo ziehen?
Nee.
Aber Busenständer wäre auch lustig.
Geiler. Zielgruppe Schwabe.
Scheiße, also, ich habe gerade meinen schwäbischen Dialekt verloren, glaube ich.
Der Dildo-Ständer, unsicher für Schwaben.
Erstmal zum Produkt.
Ja, genau. Was ist das?
Was ist denn der Dildo-Ständer? Also am naheliegendsten ist natürlich, das ist so eine Art, wie heißt es, Bücherstütze, Buchstütze. Also irgendein Gegenstand, wo man sein Dildo draufstellt oder sowas, damit der steht.
Ja, ich dachte jetzt, es ist, wenn man zu viele Dildos hat. Also es geht in die gleiche Richtung, aber es ist so ein bisschen, dass man diese Dildos irgendwie ordentlich
stapeln kann.
Ja, also aufbewahren quasi.
Ich weiß noch nicht so ganz, wie er aussieht.
Das Ding beim Dildo ist ja auch eigentlich, dass der ja schon sauber sein muss bei Benutzung. Und wenn er irgendwo so unter dem Bett rumliegt, ist nicht gut. Also vielleicht
Wann ist
dieser,
nicht gut?
Wenn er irgendwie so unter dem Bett rumliegt oder also da muss
den soll man auch vor Schmutz bewahren.
Ich meine, man soll den dann halt vorher abwaschen. Aber vielleicht wäre es auch gut, einen Dildo-Ständer zu haben, der selbstreinigend fungiert für die Dildos.
Ja, also eine kleine Dildo-Waschanlage.
Aber
ja, stimmt.
Also ich denke, wir stellen uns was Ähnliches vor.
Vielleicht wäre es auch ein Dildo-Ständer, ist es sowas wie ein Handtuchständer? Also was Größeres schon.
Oder weißt du, was ich gerade gedacht habe?
Oder was nochmal, dass man in die Dusche stellen kann, weil dann hat man natürlich das Problem auch gelöst, dass er sauber, also er wird ja dann bei jeder Dusche gereinigt. Das wäre ja schon auch praktisch.
Weißt du, was auch interessant wäre? Also normalerweise, wenn man ein Dildo benutzt, dann muss man den erhalten mit der Hand. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Er hat so einen Saugnapf.
Das gibt's auch. Aber der Dildo-Ständer könnte diese Aufgabe auch für einen erledigen. Und
aber dann wäre es mehr so eine Dildo-Halter.
Ja. Ja, oder es ist irgendwie was ganz anderes.
Ja.
Es ist zu einfach. Es ist gerade einfach nur so ein Sextoy-Ding.
Ja, stimmt. Wir brauchen einen neuen Begriff.
Nee, wir ziehen es durch.
Scheiße.
Also worauf einigen wir uns?
Oder ist es doch ein Ständer-Dildo?
Option A, die...
Ein Ständer... Ein Dildo. Oder es ist so eine Art Kunstwerk. Also es ist ein Kunstobjekt vielleicht. Ein Hutständer oder sowas oder ein Klamottenständer, aber in Form eines großen Dildos.
Interessant.
Vielleicht kann man ihn auch als beides benutzen.
Okay. Weird. Hutständer, den man auch als Dildo benutzen kann.
Ja, weißt du, so ein ganz, das stelle ich mir eigentlich ganz witzig vor. So ein ganz, ganz langen Dildo, sagen wir mal so 1,70 Meter Größe, und der ist auch so gummiartig. Der wabbelt immer so ein bisschen hin und her.
Ja, ist es das? Ist das das Ding?
Also hundertprozentig überzeugt bin ich auch noch nicht, aber it's the best I can do, okay?
Okay, also für Schwaben. Aber das passt eigentlich ganz gut, weil wir sind uns ja sehr unsicher eigentlich gerade.
Stimmt. Ja, vielleicht ist es auch das...
Vielleicht kann ich das auch so bewerben, dass man nicht so genau weiß.
Weiß, was es eigentlich was ist, gell? Also es ist ein großer Ständer, aber so richtig für was eigentlich benutzen, keine Ahnung.
Da ist man sich unsicher, gell? Das könnte sein für sexuelle Zwecke, aber es könnte auch
ein Alltagsgegenstand sein, ein Möbelstück.
Weil, weißt du, so ein Dildo-Ständer, das kannst du eigentlich überall gebrauchen.
Also vielleicht fast überall.
Es also, ist nicht ganz klar, aber eins ist schon einmal sicher in der Unsicherheit. Es ist brauchbar.
Es ist praktisch. Gell?
Es ist praktikabel.
Es ist einfach ein praktisches Ding, weil jeder kennt es im Schlafzimmer. Hat man da gerade, entweder hat man gerade Klamotten übrig, gell? Die kommen nicht in den Schrank rein, weil man sie schon einmal getragen hat. Und sie kommen aber auch nicht in den Wäschekorb. Wo macht man sie hin? Natürlich auf den Dildo-Ständer. Und dann braucht man, weil gerade der Affäre um die Ecke kommt, gell, hat man keinen Dildo gerade parat.
Ha ja, weil es nicht um die Ecke kommt, gell. Wenn einmal ein Notstand am Mann ist.
Ah ja, ist freilich. Oder so.
Gell?
Man also weiß es ja nicht. Vielleicht wäre das, eventuell könnte es ein ganz gutes Gegenstand sein. Und es kostet auch nur so ungefähr, sagen wir mal,
299.
Zwischen 299 eventuell, aber auch
bis es kann vielleicht auch ein bisschen günstiger bekommen.
Genau. Also das kommt drauf an, in welchem Geschäft sie das kaufen, gell? Wenn sie es bei der Tante Lisbeth in der Reidinger Straße 3 kaufen, gell, dann ist vielleicht ein bisschen günstiger, weil die hat gute Preise.
Ah ja, gell. Ah ja, die Tante Lisbeth, gell.
Da in Ehinge.
Also wir sind uns nicht ganz sicher an der Stelle, aber
es ist sicherlich ein okayes Produkt.
Ich glaube auch.
Es ist mal wert, das anzuschauen.
Kann man mal ausprobieren.
Genau.
So,
gut, super.
Gut, Hamas.
Alles klar, haben wir wieder eine Sache geklärt.
Bis zum nächsten Mal bei der Goldidee.
Für die
gell?
Gott, gell?
Tschüssle. Ja, erledigt, würde ich sagen. Abgeliefert.
Abgehakt.
So, und jetzt habe ich eine neue Sache. Es geht heute zack, zack, zack.
Zicke, zacke, zicke, zacke.
Rubrik, hey, hey, hey. und zwar hab ich dir ja schon die neue Rubrik vorgeschlagen und ich möchte jetzt, also herzlich willkommen
Entschuldigung.
Bei Kommissar Sandstrauß Gruselecke. In dieser Rubrik möchte ich Fälle vorstellen oder Unerhörtes, was mir irgendwie zugetragen wurde. Und eine Sache, die mich jetzt, also ich kann ja vielleicht sagen, ich war auch krank eine ganze Weile.
Sandra, das wissen wir doch.
Ja, letzte Woche war ich immer krank. Und da ist mir was über den Weg gelaufen, von dem ich vorher noch nichts gehört habe.
Nämlich Laus über die Leber?
Ja, auch. Nämlich habe ich im Radio gehört von Dr. Marc Benecke. Kennst du den?
Ja, der ist, ich weiß nicht, was
das
seine
ist. Das ist irgendwie Deutschlands bekanntester Forensiker. Oder
Forensiker, ja. Aber den kenne ich.
Pathologe.
Der ist so
tätowiert, ne? Egal, auf jeden Fall war der ist manchmal bei Radio 1, das höre ich mir dann im Bad manchmal an. Und da hat der erzählt von einer Bodyfarm. Und ich war,
Was ist noch das, Sandra?
Hast du davon schon mal was gehört?
Nein, nee. Was ist eine Bodyfarm?
Es ist so krass.
Ich weiß es
also,
wirklich nicht.
Soll ich mal kurz Wikipedia vorlesen, weil ich das dann gleich
ja, sicherlich, das dauert bestimmt nicht lang, gell?
Als Bodyfarm wird im Allgemeinen ein Gelände bezeichnet, auf dem wissenschaftliche Studien zu postmortalen Veränderungen an Menschen, also über Verwesungsprozesse von Leichen, an freier Luft erfolgen können. Weltweit gibt es bis heute nur sehr wenige derartige Einrichtungen, davon 4 in den Vereinigten Staaten von Amerika, eine in den Niederlanden und eine in Australien. Ja.
Die
Anthropologin Shamshad Khan plant die Einrichtung einer Bodyfarm in Indien unter der Bezeichnung Investigative Scientific and Anthropological Analysis Facility. So. Also das Ding ist, das sind Gelände, also die bekannteste, na der das auch so heißt, ist in Tennessee in USA. Und ist es im Prinzip wie eine eingezäunte Wiese und da liegen lauter so Käfige und wie so Hasenfreiläufe.
Nee.
Und darin liegen Leichen in unterschiedlichen Verwesungsgraden. Und da stehen dann so Kameras daneben, die alle paar Stunden ein Bild davon machen. Und dort studieren die Leute halt, wie das mit der Verwesung so läuft. Und
das
braucht man.
Ist ja crazy.
Es geht noch weiter. Der Theresa, es geht noch weiter.
Okay, ich habe schon jetzt
schon da
Fragen.
Hat mein Herz angefangen zu schlagen.
Hattest du Schmetterlinge im Bauch?
Ja. Nee, ich war ehrlich gesagt über
eine
schockiert. Weißt du noch, das war so ein bisschen wie damals, als man Rotten.com entdeckt hat. So habe ich mich gefühlt.
Ja, klar, weiß ich.
Und dann bin ich auf YouTube erstmal gegangen und habe das dort eingegeben. Habe dann da.
Hast du den Safe Search
benutzt? Eine Doku angeschaut dazu. Gut, die Doku war von Vice, also weiß ich nicht, wie sehr. Also auf jeden Fall, man konnte halt die Leichen sehen in der Doku.
Wow.
Und es war echt, also ich habe da noch auch mega schlecht geträumt, wirklich. Es ist so krass einfach. Und ich hab so viel drüber nachgedacht. Ich habe mir auch die ganze Zeit vorstellen müssen, wie ist das, wenn man in der Nähe wohnt und zum Beispiel als Kind, man geht so los spielen und dann sagen die Eltern, ja, aber da nicht hingehen.
Ja, aber das ist, ne? Doch weil sicherlich weiträumig. Also ich vermute, meine Vorstellung ist, das ist sicherlich irgendwie umzäunt und bewacht, oder?
Also auch umzäunt Kamera auf jeden Fall. Ja, da war auch Security.
Bewacht.
Aber trotzdem, ich glaube schon, dass man da reingucken kann,
ja,
von außen.
Total, boah, als Kind malt man sich doch dann auch so voll die Geschichten aus. Ja. Ja, aber weißt du, was mich total wundert? Das heißt Farm, oder was?
Body Farm ist der Ausdruck dafür.
Das finde ich total irreführend, den Begriff.
Das ist total also, zynisch auch.
Weißt du, was ich mir zuerst vorgestellt habe? Also irgendwie nicht wirklich was, aber irgendwas, wo Körperteile oder sowas gezüchtet werden.
Aha.
Weißt du, so irgendwas Laborarbeit-mäßiges. Und das finde ich irgendwie, ist doch total, ja, merkwürdig, dass es ja eigentlich nur um die Beobachtung von Verwesung geht. Weil eine Farm ist ja eigentlich was, wo was wachsen kann.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ironisch, der Ausdruck, weil, also wenn man das so sieht, ist es halt wirklich, also wie gesagt, das erinnert einen auf den ersten, man denkt zuerst, ja, da das sind so Hasenkäfige. Ich weiß nicht, ob ihr früher mal Hasen hattet zu Hause. Ich hatte einen Hasen und da hat man halt so einen Gitterdeckel irgendwie auf den Rasen gestellt, damit der da ein bisschen rumlaufen konnte, ohne abzuhauen. So,
ja.
So ein Freilaufgehege halt. Und genau so sieht das aus.
Krass.
Und da liegen aber halt Leichen drin.
Und also liegen die auf Gras?
Mhm.
Und warum, also okay, erste Frage. Kann ich mich bewerben?
Ja, und die Leute sind super krass interessiert daran. Also
wirklich?
Die sind schon lange im Voraus ausgebucht, weil dort wirklich richtig viele Leute ihren Körper spenden wollen.
Das ist ja auch ein Once-in-a-Lifetime-Event.
Würdest du das denn gerne machen?
Nein, eigentlich nicht.
Also ich auf überhaupt gar keinen Fall.
Nee, es ist irgendwie, nee, würde ich nicht.
Aber also das Ding ist, es ist schon eine wichtige Arbeit anscheinend, weil,
ja.
Also was man da halt gut rausfinden kann, sind so Sachen wie verändert sich, also wie wirkt halt die freie Luft und bestimmte Umweltbedingungen auf die Verwesung von einer Leiche ein. Und man kann halt auch irgendwie gut gucken, wie kann man zum Beispiel Leichen identifizieren, die draußen schon ewig liegen. Und
ja, verstehe ich voll. Ich glaube auch, dass das total wichtig ist, irgendwie um auch andere Fälle dann wieder rum zu ermitteln, oder?
Ja.
Aber also haben die das deswegen auch an verschiedenen Standorten, weil da auch andere klimatische Bedingungen herrschen?
Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich könnte mir halt vorstellen,
dass Niederlande, Amerika und Australien.
Also vier sind in USA. Eine in Niederlande, eine in Australien.
Mhm. Vier in USA?
Ja.
Okay. Und machen die dann auch irgendwas mit den Leichen? Oder ist es wirklich nur so, die legen die dahin und dann lassen sie sie verwesen?
Das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Also was meinst du mit machen?
Naja, werden die irgendwie behandelt oder so? Es könnte ja sein, dass sie, weiß ich nicht, unterschiedlich präparieren oder so.
Das weiß ich jetzt
auch nicht.
Nicht mehr genau.
Herr war es voll crazy. Und der arbeitet daran, der Benecke?
Es ging darum, wegen einem anderen Thema. Das Thema habe ich aber sofort vergessen, als ich das Wort gehört habe, weil ich gleich zu Google gegangen bin.
Ging wahrscheinlich um Sekten, der macht auch ganz viel mit so Insekten, oder?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall sind diese Body Farms auch Inhalt von verschiedenen Büchern. Also zum Beispiel kennst du die Chemie des Todes?
Wie viele Bücher hast du dir bestellt?
Nee.
Hand aufs Herz.
Ja, das habe ich schon mal irgendwann gelesen. Und das ist von Simon Beckett, das Buch finde ich nicht so geil, aber da geht es halt viel um so Verwesungsprozesse bei Leichen, also wie der Name schon sagt. Und der Autor war da scheinbar auch in Tennessee in der Body Farm, um das zu recherchieren. Und es gibt halt auch mehrere Dokus dazu. Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich die Vice-Doku gesehen habe, habe ich mich nicht mehr getraut, noch eine weitere Doku zu gucken.
Aber die sind auch immer krass.
Auch weil ich in Sorge war um meinen Zustand. Also ich träume ja immer sofort von sowas. Und das war schon
krass. Ja, das wundert mich nämlich auch, Sandra, dass du einerseits immer so krass fasziniert davon bist, aber andererseits, also du tust dir ja was an damit.
Ich bin eine super sensible Seele, also das ist schwer für mich.
Ich würde behaupten, ich bin irgendwie da so emotional ein bisschen abgebrüht, dass ich das nicht so, zumindest merke ich das dann nicht so krass. Ich kann mir das ganz gut anschauen, ohne dass es viel mit mir macht.
Ja, aber Theresa, aber das sind investigative Ermittlungsmethoden. Da musst du vielleicht noch ein bisschen was lernen.
Da verstehe ich auch einfach
sich komplett
nicht
rein.
Du Sandra, ich bin da gerade an einem ganz an einem ganz üblen Fall dran, ja. Aber
also darüber können wir ja noch mehr sprechen. Ich habe aber noch einen zweiten Fall, falls dich das interessiert.
Das interessiert mich sehr. Geht es da auch wieder um Leichen?
Das war dann das Video, was danach kam in YouTube.
Oh also, nein.
Nee, aber das ist nicht so krass.
Da
ging es auf eine andere
um Mitesser,
Art
oder?
Krass. Nee, das ging um Natasha Ryan. Weißt du was über die?
Nein.
Das ist ein Mädchen oder inzwischen eine Frau, die 1998 in Australien verschwunden ist. Ich glaube, da war die so born 84, also war sie 14.
Also und 5 Jahre jünger als du.
Genau. Danke. Und also dieses Mädchen ist verschwunden, ist von der Schule nicht nach Hause gekommen. Und dann wurde sich halt Mordsorgen gemacht. Die ist zwar schon öfter abgehauen, aber irgendwann dachte man sich dann doch so, hey, okay, müssen wir mal suchen und so. Und die ist dann, rate, wie lange sie weg war.
Oh, mehrere Jahre, wenn du das so sagst.
Ja, 5 Jahre war sie verschwunden. Und in der Zeit ging in dem Städtchen, wo das war, ein Serienkiller um, der mehrere junge Frauen umgebracht hat. Und mit dem wurde sie dann halt in Verbindung gebracht, weil sie ja auch verschwunden war. Und der wurde
Scheiße.
Dann auch gefasst und hat den Mord an ihr gestanden.
Oh, krass.
Und was danach passiert ist, plötzlich hat sie sich bei der Polizei gemeldet, hat gesagt,
er hat den gar nicht begangen.
Ich lebe, ich habe mich nur 5 Jahre im Strang von meinem Freund versteckt, irgendwie 40 Kilometer von zu Hause entfernt. Und ja, der war das nicht, ich bin noch da, hallo.
Was?
Ja.
Nee, also und Moment nochmal. Sie hat sich in dem Schrank von ihrem Freund versteckt.
Also sie hat sich bei ihrem Freund, der irgendwie auch, der war schon 22 oder sowas, schon an sich mal krass ist, weil sie war 14. Aber mit dem war sie irgendwie zusammen zu der Zeit und ihre Eltern haben dann gesagt, sie wollen sich gern scheiden oder so und das fand sie alles irgendwie so scheiße, dass
und
sie
und dann hat sie Leute umgebracht oder hat sie die nicht umgebracht?
Nein, nein, das hat nichts mit ihr zu tun gehabt.
Ah, okay.
Und dann hat sie aber beschlossen, okay, sie haut jetzt ab und kommt nie mehr wieder und sie will jetzt bei ihrem Freund sein. Und dann war die 5 Jahre in seinem Haus, hat das Haus nur nachts verlassen, wenn irgendjemand zu Besuch kam und sie sich im Schrank versteckt. Und dann erst, als dieser Serienkiller sich gemeldet hat, gesagt hat, er hat sie umgebracht, hat sie sich gemeldet und gesagt, nee, stimmt nicht.
Ach so, weil vorher dachte man, sie hätte die umgebracht.
Nein, man dachte, der...
Sie hätte... weil man vorher dachte...
Goldidee!
Sorry, ich bin noch voll im Brainstorming drin.
Nee, also man dachte halt, dass sie in Verbindung mit diesem Serienkiller steht, dass er sie umgebracht hätte. Hat aber nicht gestört. Und er hat das
ja,
auch gestanden, aber es war gelogen.
Stehen heißt doch immer, dass sie da auch irgendwie
nein, 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 dass
Scheiße
er sie umgebracht hätte auch.
Aber warum hat sie sich denn dann nicht vorher gemeldet?
Ja, weiß ich nicht, weil der das da noch nicht gestanden hatte. Oder keine Ahnung, weil sie echt anscheinend auch ein bisschen eine Bitch war. Weiß ich nicht. Also okay, das sagt man echt nicht. Entschuldigung.
Ja, sie war 14.
Ja. Also
du hast auch dumme Sachen gemacht,
Mädchen.
Als du 14 warst. Okay, Sandra?
Ja, aber ich habe mich nur 4 Jahre im Schrank versteckt.
Lass uns doch mal darüber sprechen. Was ist mit den 4 Jahren, die du in dem Schrank verbracht hast?
Ja, also ich meine, das ist wahrscheinlich ist auch schon voll der alte Hut, aber fand ich irgendwie schon krass, dieses Durchhaltevermögen.
Ja, aber es ist doch krass, dass man von solchen Fällen, ich hatte davon auch noch nichts gehört, dass man von solchen Fällen, die so krass sind, nichts mitbekommt.
Ja, aber das war auch schon 98 und ja, in Australien. Und? Also ich war da 11. Wie alt warst du? 5.
Da habe ich schon die australische Times abonniert und hätte das wissen können.
Ja. Nö, ja. Also ja, das fand ich auf jeden Fall irgendwie richtig hart. So, und jetzt kommen deine Neuigkeiten.
Der, oh nee. Hast du nicht noch?
Soll ich mal ganz kurz noch was ankündigen?
Ja, ja. Hm.
Wir hatten ja immer die Spotify-Playlist für Landra's Greatest Hits, falls sich irgendjemand zufällig daran erinnert, wenn nicht, mal auch nichts, weil jetzt haben wir eine neue Playlist, die heißt De Sandro Sautros Greatest Hits. Und da tun wir jetzt immer unsere
Greatest Hits rein. Sandra und ich haben sehr viele Überschneidungen,
wie bei Olli
was
und Jan.
Musikgeschmack angeht.
Ja, also das erste also Lied ist eigentlich erst ein Lied drin, das ist The Wenger Bus is Coming.
Das ist einfach unser Song, gell? Das würde ich sagen, wenn man da mal schlechte Laune hat,
ja,
das hebt dich auf in ganz andere Sphären.
Ja, das, also wenn wir mal auf einer Hochzeit sind und dann kommt
wenn
der Bartanz, dann spielen sie
für uns
Wenger Bus.
So, und jetzt für die Sandra und die Theresa den Wenger
Bus. Da machen wir einen engen Tanz dazu.
The Wenger Boys are coming.
Ja, also irgendwie bist du ein bisschen leise heute, glaube ich.
Vorhin hast du gesagt, du musst mich unbedingt leiser machen. Wahrscheinlich bin ich gar nicht zu hören.
Ja, damit
tut mir leid, Leute,
die Show stiehlst wieder.
Ich werde von Sandra unterdrückt und mit Fleiß leiser gestellt.
Das gehört so.
Also vorhin übrigens, als du noch irgendwann hast du eins live gesagt. Das war nochmal mein Stichwort. Doch, Sandra.
Ach, Radio 1.
Wir haben alles auf Band. Du brauchst es nicht verleugnen jetzt, okay? Du hast eins live gesagt. Und da ist mir sofort eingefallen, ich habe bisher nur davon gehört, ich habe noch nicht genauer recherchiert, aber Domian kommt wieder zurück. Was für geile News sind das denn?
Das ist geil.
Aber und weißt du auch, dass ich aufgehört habe, Domian zu hören, als ich erfahren habe, dass er aufhört. Ich habe seitdem keine Folge mehr geguckt, weil ich gedacht habe, okay, diese Folgen, die ich jetzt noch übrig habe, die müssen mir für den Rest meines Lebens reichen. Jetzt muss ich endlich, kann ich aufhören zu sparen.
Ich kenne es eigentlich nur von YouTube. Wo hast du das,
dir
reingezogen?
Oh, wo habe ich mir das reingezogen? Gute Frage. Du, ich glaube, ich habe das runtergeladen immer.
Tatsächlich,
als,
so ein Fan
Sounddatei.
Warst du?
Ja, Mann.
Ja, Mann.
Ich habe ein Buch von Domian.
Ehrlich?
Nie gelesen, aber ich hab's. Ich habe Poster von ihm. Habe ich nicht.
Okay.
Ich hätte gerne welche. Ich habe einen Geburtstag.
Das ist natürlich schon geil. Ich kenn nicht so viele Folgen von Domian.
Hey,
halt diese
Domian,
bekanntesten Fälle sind mir geläufig.
Wäre auch eine geile Verkleidung, Sandra.
Meinst du, wir können den einladen? Ist das nicht einfach so ein alter Mann?
Ja, aber der hat doch immer so irgendwie pink im Hintergrund und so. Ich glaube, man könnte einfach mit der Kulisse. Also, falls du mich mal zwingen solltest, auf eine deiner Halloween-Partys
zu
gehen.
Ja, bald ist es ja soweit wieder.
Dann werde ich als Domian kommen.
Ich
werde nicht kommen, Sandra.
Es ist immer so, immer wenn ich eine Party mache,
sind wir mal ganz ehrlich,
lade ich dich ein und du sagst dann, ich werde nicht kommen. Und dann muss ich betteln, dann muss ich echt so richtig zu Kreuze kriechen und dann tauchst du irgendwann auf und sagst so, naja, okay.
Weißt du, Sandra, ich weiß nicht mal, wie man Halloween schreibt. So wenig mag ich Halloween. Ich weiß nicht mal, wie man Party schreibt.
Halloween.
Naja, egal. Ja, jedenfalls ist es eine Freudennachricht für mich und sicherlich auch für viele andere Domian-Fans. Und ich weiß nicht, ob es genau mit dem Format wieder weitergeht oder ob er was anderes macht.
Aber wieso kommt er zurück? Wieso hat er eigentlich aufgehört?
Scheinbar hat er es nicht Also es war wohl, ich glaube, es ist auch einfach krass, ständig diese von diesen Leuten angerufen zu werden und so krasse Storys zu hören. Da waren ja echt deftige Sachen dabei.
Aber er ist doch Psychologe, oder nicht?
Ich weiß nicht genau, was er ist.
Meinst du nicht, dass er eine psychologische Ausbildung hat?
Doch, aber ich weiß nicht, ob er jetzt so. Ich weiß ja nicht, ob er Psychotherapeut ist oder so, oder ob er Psychologe. Also ich werde mich informieren und das beim nächsten Mal sagen, auch wann und wo das laufen wird, das neue Format. Halte ich euch gerne auf dem Laufenden an alle Domian-Fans. Ja, ich bin Ich freue mich.
Das könnte übrigens auch doll. Ganz gut sein für uns. Wir könnten uns ja vielleicht diese Folgen anhören und dann könnten wir uns alternative Behandlungsmethoden ausdenken für die jeweiligen Probleme. Ja, das finde ich gut. Daran wäre ich auch interessiert.
Ja, ja, gerne du. Gerne. Da suche ich mal ein paar hübsche Sachen raus. Ja, und Ideen für Kategorien haben wir ja immer, ne?
Mhm.
Deswegen führen wir heute auch eine neue Kategorie ein.
Die soll ich anmoderieren?
Ja, okay.
Es ist der Einhorn-Beichtstuhl.
Eigentlich wollte ich so eine Kirchenmusik einspielen.
Einhorn-Beichtstuhl. Das hört sich jetzt eher nach Geisterschloss an. Aber
ja, stimmt.
Ja, es ist der Beichtstuhl.
Ja, also genau.
Mein Schäfchen.
Die Idee hatten wir, als ich das gesagt habe, worüber ich auch heute sprechen möchte, ne?
Ja.
Aber dann sollte es eigentlich ein lustigeres Format werden. Dann dachten wir, und das werden wir auch in Zukunft so machen, wir laden immer ein Einhorn aus dem Team ein und der muss dann eine Sache beichten, von der wir noch nichts wissen und wir müssen dann erstmal erraten, was es ist, also um welche Sünde es sich handelt und danach wird die Sünde verraten. Sünde, das klingt schon wenn wir so eine Sekte. Und heute geht es tatsächlich nochmal um ein echtes Thema und wir haben damit gerungen, darüber zu reden oder nicht. Stimmt's, Sandra?
Ich nicht so. Ich freue mich eigentlich, dass du dich nackig machst. Ja, doch schon ein bisschen. Ist das ein bisschen heikel, ne?
Ja, es ist ein bisschen heikel. Aber also ich sage einfach mal, worum es geht. Und zwar bin ich geflogen, Sandra. Ich bin
aus
geflogen.
Allen Wolken oder?
In den siebten Himmel.
Aus der Schule oder?
Ich bin aus der Klasse geflogen. So, kannst du meine Mitteilung unterschreiben, bitte? Nee, ich bin in einem Flugzeug geflogen. In einem handelsüblichen Flugzeug, will ich schon fast sagen. Nee, und ich bin in den Urlaub geflogen.
Wohin?
Nach New York.
Nach New York, USA.
City. New York, United States of America.
Ja, und ja. Das, nachdem wir letzte Woche noch so schön zum Klimastreik aufgerufen
haben. Ganz genau.
Und
ich hatte schon, also das stand ja letztes Mal schon fest, dass ich fliege. Und ich habe auch schon beim letzten Mal überlegt, das zu sagen. Aber da hat es halt auch so gar nicht gepasst. Jetzt, es ist auch immer noch ein krasser Kontrast, glaube ich, zur letzten Folge. Aber ich habe überlegt, ist es richtiger, darüber nicht zu sprechen oder schon? Und ich denke, es wäre irgendwie doof, darüber nicht zu reden, weil ich glaube nicht, dass ich alleine damit dastehe. Es gibt sicherlich viele Leute da draußen,
die jetzt anonymen, versuchen, das gleich zu reden.
Flieger. Die anonymen Fliegenden.
Die anonymen Langstreckenfliegenden.
Nee, weil ich glaube, das ist ein Gewissenskonflikt, den vielleicht viele in sich tragen, jetzt bei dieser also aufkommenden Klimadiskussion und bei der unbestreitbaren misslichen Lage, in der wir uns befinden. Trotzdem will man ja irgendwie vielleicht nochmal in den Urlaub fliegen. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich war mir, als ich den Flug gebucht habe, war ich mir schon darüber im Klaren, dass es nicht richtig und cool ist. Aber an dem Abend ist es einfach in mir durchgegangen. Da war ein verlockendes Angebot und ich habe zugeschlagen. Ich wurde von meinen Gefühlen übermannt.
Ja, ich kenne das ein bisschen mit Käse.
Guter Vergleich, Sandra, danke. Welche Art von Käse?
Mozzarella.
Mozzarella.
Ich habe letzte Woche Mozzarella gegessen.
Siehst du, und du willst mir was erzählen? Beichte du erst mal, Sandra.
Heuchler.
ich fühle mich wirklich schlecht und es fühlt sich ganz komisch, merkwürdig an, auf eine Klimademo zu gehen und auch andere Menschen aufzurufen, dahin zu gehen und zu sagen, hey, ihr könnt was machen und macht ein Schild und verbraucht weniger Plastik und fahrt mehr mit der Bahn und dem Fahrrad und dann aber selber einfach mal, ich habe es rausgesucht, 2,653 Tonnen innerhalb von einem Flug, also Hin- und Rückflug, einfach mal eben rauszuballern.
Das ist so dein doppeltes Jahresbudget, oder?
2,5 Tonnen.
Wie viel hat man denn im Jahr zur Verfügung optimalerweise?
Oh, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, das übersteigt
das
schon.
Ich glaube, 1, irgendwas.
Ja.
Oder also, das ist vielleicht auch nur der Durchschnitt und man hätte noch weniger.
Also ich habe mal, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, weil ich mich da eben auch schon damit beschäftigt habe. Irgendwie von einem Flug von Hamburg nach New York, da hat man schon das 3-fache Jahresbudget irgendwie drin.
Scheiße.
Und
einfach
weißt du,
oder hin und zurück?
Hin und zurück. Oh, und ich hab das ausgeglichen auf so einer Seite, habe mir mein Gewissen reingekauft. Aber
wie ist denn das?
Das ist es ja dann auch nicht.
Wie das geht.
Also ich habe einfach gegoogelt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so krass recherchiert, ob es da jetzt bessere und schlechtere Seiten gibt. Ich habe so die genommen, die mir irgendwie am vertrauenswürdig erschienen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß. Und man kann sich da schon, glaube ich, genauer einlesen, für was die das Geld jetzt, also worin die das investieren. Und die Seite, auf der ich war, die investieren es halt in so erneuerbare Energieprojekte in Entwicklungsländer.
Mhm.
Ja, und ich muss, also ich bin nicht so richtig tief eingestiegen und habe mir nicht geschaut, wo genau kommt das hin oder also ist das so, also die stellen es schon ziemlich da auf der Webseite, aber also ob es dann wirklich irgendwie da ankommt und ob das so richtig geil ist, weiß ich nicht, aber ich habe dem jetzt einfach mal vertraut und das gemacht, weil ich gedacht habe, ich will es jetzt nicht noch länger vor mich hinschieben und das dann vielleicht nie machen. Und dann, es kostet halt auch absurderweise, ich finde es überhaupt nicht viel, es waren jetzt 62 Euro.
Das wollte ich als nächstes fragen.
Das ist eigentlich nichts.
Für eine Person
das tut
oder
überhaupt
für zwei?
Nicht für eine.
Ach krass, ja, das geht ja echt.
Oder? Also das ist irgendwie, das ist ungefähr ein Mittagessen, was ich in New York bezahlt habe.
Bei McDonald's.
Starbucks.
Ja, also ich finde es voll gut, dass ich finde es jetzt eigentlich echt ganz gut, dass wir drüber reden. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, ob dann irgendwie der super Shitstorm in den 3 iTunes-Bewertungen, die wir haben, losgeht oder so. Aber eigentlich ist es ja ganz gut, über sowas mal zu sprechen, weil ich glaube auch, dass viele Leute irgendwie sich denken, ja, aber was mache ich denn? Ich will doch noch in Urlaub fliegen und ich esse das so gern irgendwie einen Hamburger oder
ja.
Also weiß ich nicht. Und vielleicht, also ich würde jetzt nicht sagen, voll okay, Theresa, voll cool, dass du es gemacht hast, aber man kann halt auch nicht immer alles richtig machen und manchmal geht es vielleicht auch mit einem durch. Aber ich denke, man sollte halt immer versuchen, immer ein bisschen weniger es einem, mit einem durchgehen lassen.
Ja, genau. Also ich will es jetzt.
Lassen, keine Ahnung.
Dings. Ich will es jetzt auch überhaupt nicht schönreden. Und ich bin mir meiner Schuld bewusst, Herr Pfarrer.
Also 4 Ave Maria, 3 Vater Unser.
Okay, gut, danke, ciao.
Ciao.
Nee, aber genau, also es geht, der Wandel findet ja auch so ein bisschen im Kopf statt. Und ich glaube, in der letzten Zeit denken wir alle, oder also ich denke viel mehr darüber nach, was ich jetzt kaufe und was nicht und wie ich mich fortbewege und wie nicht. Auch, also ich will gar nicht aufzählen, was ich jetzt meine, was ich alles besser mache. Aber ich glaube, ich mache schon vieles besser als früher. Und das ist ja nicht alles jetzt einfach verpufft, nur weil ich einmal fliege. Ich glaube, es ist halt einfach so ein Prozess, der sich irgendwie, den man mitmachen muss.
Jetzt kommt die Polizei und holt dich. Klimapolizei.
Nein, ich bin noch nur einmal geflogen. Hilfe! Ich habe es kompensiert. Nee, ja, ich glaube, das ist einfach was man den Prozess, den man mitmachen muss. Und man kann das, glaube ich, nicht, oder man kann nicht erwarten, dass man das von Anfang an perfekt macht. Aber solange man immer besser wird, ist es, glaube ich, cool. Also, oder es ist schon mal nicht schlecht.
Also, ich finde auch, also, was ich halt finde, ist, es wäre cool, wenn wir uns halt nicht ständig alle gegenseitig auf unsere Fehler oder also naja
ja,
schon
so
auch man kann schon auf Fehler hinweisen, denke ich, aber viel cooler wäre es irgendwie zu gucken, also was kann man denn machen,
ja,
wenn man jetzt nicht bereit ist, irgendwie seinen Urlaub einmal im Jahr irgendwo aufzugeben, kann man das irgendwie anders vielleicht wieder reinholen, indem man ja, weniger Fleisch isst oder
ja. Ja. Und ja, im Endeffekt, also ich bin schon ein bisschen traurig, weil ich weiß, es wird in Zukunft nicht mehr so einfach sein, die Welt zu bereisen. Hm. Man kann nicht einfach mal irgendwo hinfliegen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und dann bin ich einerseits dafür dankbar, dass ich das, als ich eine Jugendliche war, so oft gemacht habe. Also was heißt so oft?
Ja, danke, Theresa.
Aber es ist irgendwie dumm, ne? Weil man davon nicht, da wusste man das ja noch nicht so. Jetzt verstehe ich auch langsam meine Eltern. Meine Mutter sagt nämlich immer, als damals das Rauchen aufgekommen ist, ja, wir wussten ja nicht, dass es schädlich ist. Das ist ja so eine dumme Aussage, könnte man sich denken. Aber wir wussten ja damals auch nicht, wie scheiße Fliegen ist.
Also was ich halt auch noch finde, ich hake da ganz kurz mal schnell rein. Wir sind ja auch gerade an einem Punkt irgendwie, oder wir waren gerade an einem Punkt, wo es so krass einfach und billig war zu fliegen wie noch nie vorher. Also wirklich jeder, okay, nee, nicht jeder, aber sehr viele Menschen können sich das leisten, irgendwo hinzufliegen, die das vorher nicht konnten. Und es ist irgendwie so ein bisschen normal geworden. Es sind Inlandsflüge sind oft, also wirklich oft billiger als die Bahnfahrten
zum gleichen Ort.
Und das ist, finde ich, halt irgendwie so ein bisschen eine Sauerei. Und das ist halt auch so ein Zustand. Ja. Ich finde, wenn das wieder ein bisschen teurer werden würde, das würde auch keinem schaden. Und wenn man halt sich das nicht ständig, wenn es nicht so selbstverständlich wäre, die ganze Zeit irgendwo hinzufliegen, ich glaube, das würde uns nicht so doll wehtun, ehrlich gesagt.
Ja, total. Und also ich finde schon, dass jeder eigenverantwortlich handeln muss und keiner kann sich zurücklehnen und sagen, ja, die Politik muss das regeln. Aber ich finde, es müsste schon gewisse Regeln geben oder jetzt sowas wie ein CO2-Preis einfach mal eingeführt werden, der auch einfach wehtut oder eben das Bahnfahren im Gegensatz zum Fliegen attraktiver machen, weil es werden die wenigsten auf die Bahn umsteigen, solange die Bahn teurer ist als der Flug.
Ich finde das jedes Mal, also ich habe mir jetzt vorgenommen, Inland nicht mehr zu fliegen.
Ja.
Und ich finde das jedes Mal echt eine harte Probe, wenn ich dann sehe, ja, so
man
ein Flug für
nicht.
30 Euro und so ein Bahnticket für 120.
Man darf sich den Flug nicht angucken.
Was ist das denn?
Ja. Ja, jedenfalls, ich fühle mich schon ein bisschen besser, muss ich sagen.
Weil du gebeichtet hast.
Danke. Nee, aber also ich finde es wichtig, auch einfach darüber zu reden, weil sonst, weiß ich nicht, wird sich noch weniger ändern. Also man muss sich ja auch irgendwie austauschen können und irgendwie sich beraten lassen können und darüber sprechen, um auch Dinge zu ändern im Kopf. Ja, das war's.
Das war die Beichte?
Das war die Beichte.
Okay.
Und dann habe ich natürlich New York gesehen. Und fand es sehr interessant.
Okay, komm, erzähl was von New York.
Du warst ja auch schon mal da, oder?
I also was in New York one time.
Also, okay, so awesome. First of all, like, New York is just amazing. I mean, the Frappuccino is just so great. Sandra, gehst du jetzt? Oder? Sandra steht jetzt gerade einfach auf und verlässt den Raum.
Also, das interessiert mich überhaupt nicht.
Weißt du, ganz schön frech.
Bin wieder da.
Nee, aber also weißt du, was ich erstmal, um nochmal auf das Thema Flug zurückzukommen, ich fand's krass. Ich hatte das nicht so in Erinnerung oder ich hatte noch nie so einen Flug, aber wir wurden quasi stündlich geweckt, um mit Essen gefüttert zu werden. Das war der Wahnsinn.
Aber wie lange dauert das? 8 Stunden?
Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in so einer Mast.
Hä?
In so einem Mastflugzeug.
Das ist ja total
verrückt. Das waren so, ich weiß gar nicht mehr, 6 bis 8 Stunden oder sowas. Und alle 1 bis 2 Stunden kam ein Steward oder eine Stewardess an und hat uns irgendwie einen Schokoriegel oder eine Pasta unter die Nase gerieben. Und wir haben natürlich alles gegessen. Klar,
krass.
Ist ja für umsonst.
Wie so Katzen.
Und es war auch so, selbst wenn man irgendwie ein bisschen müde war, dann hat man das Essen natürlich gerochen und ist wach geworden.
Krass.
Es gab sogar Eis. Es gab Eis auf dem Flug.
Hä?
Krass, oder? Ja, das war die eine Sache, die mich erstaunt hat. Und ich bin ja zusammen mit meinem Freund geflogen. Und es war dann noch, man kann ja dann immer so auf diesem Display sehen, wie lange man noch unterwegs ist. Und dann waren es noch 2 Stunden. Und als er gesehen hat, dass wir nur noch 2 Stunden fliegen, meinte er so, nein, ist schon vorbei.
Was?
Ich will noch länger fliegen.
Wirklich?
Ja, weil es war halt, also das war halt irgendwie so krass, ne? Weil man für 6 bis 8 Stunden bist du einfach so komplett raus. Du hast ja eigentlich auch kein Internet, keinen Zugriff aufs Internet. Du bist ja so ein bisschen abgeschottet.
Echt so überarbeitet war der, dass dem das gefallen hat.
Nicht so überarbeitet, aber das war halt einfach ein fester Zeitraum, in dem man sich vornehmen kann, man liest jetzt mal ein Buch oder eine Zeitschrift oder...
Aber ist doch auch so unbequem. Er ist doch auch ziemlich groß,
ja,
eigentlich.
Ja,
das ist doch schrecklich.
Der Hinflug war irgendwie nicht so unbequem, der Rückflug dann schon. Da haben wir uns den ganzen Flug über aufgeregt, dass die Vordermenschen vor uns sich zurückgelehnt haben.
Mega asozial.
Wenn da einer anfängt
mit diesem asozialen Verhalten, dann machen natürlich, dann ist es eine Kettenreaktion.
Ja,
da muss man ja
klar,
selber auch sich
natürlich
so
haben wir uns auch dann zurückgelehnt.
Und sofort das ganze Flugzeug sich gegenseitig und dann stürzt mal ab.
Und dann
lande mit den ganzen Leuten auf einer einsamen Insel.
Wer fliegt dann zuerst? Der sich als erstes zurückgelehnt hat.
Wen esst ihr dann zuerst?
Weil der Gearschte ist nämlich dann der am Toilettenwändchen steht, ne?
Ja.
Der sich nicht zurücklehnen kann.
Ja, der hat dann die Scheiße.
Und der
Backe.
Hat die größte Rage in sich. What's Rage in German again? I can't remember. Ja, ich habe unfassbar wenig Englisch gesprochen, deswegen, ja, keine Ahnung. Ich kann es immer noch nicht.
Du hast in Amerika kein Englisch gesprochen.
Ja, mit wem spricht man denn da? Mit den Leuten im Supermarkt? Sorry, ist das Peanut Butter Crunchy or is it creamy? I don't know, because I can't read. It's on the packaging, but I'm stupid.
So die Kassierer dran fragen, how are you today, honey?
Das finde ich immer
Tell
noch,
me more
also
about
ich weiß,
family.
Das wurde schon vielfach diskutiert, aber da fühle ich mich jedes Mal verarscht. Wenn du so fragst, hey, hi, how are you? Are you fine?
Yeah.
Yeah. Und dann denke ich mir, dann, was du ja dann darauf antworten musst,
yes,
ist...
Yes, I'm fine, thank
hi.
You.
So. Ja, nein, also I'm fine und dann noch, how are you?
Ja.
So, noch sinnloser, als
ich mich
zum ersten Mal gefragt werden. Du musst dann noch zurückfragen und bekommst keine Antwort.
Ja, genau. Das war auch, als ich in England und Irland war, so ein großes Problem jetzt im Sommer, worüber mein Freund und ich uns die ganze Zeit... Also, wir haben dann auch einfach irgendwann gesagt, so,
man spielt halt das Spiel irgendwann mit. Ne?
Und keiner antwortet und es
ja.
ist einfach nur total seltsam.
Ja, und du weißt, du hast jetzt ungefähr 2 Sekunden for introducing und du musst halt einfach in der Zeit das Spiel mitspielen.
Und dann
so, hi, I'm fine, yeah, thank you, how are you?
Ja, oder man fängt dann, also so als dummer Ausländer, fängt man dann vielleicht auch so an, oh well, my back is hurting a little bit and
you know,
I don't like the weather today.
We are walking
it's,
for like
it's okay.
5 hours today because we are fucking tourists and we want to see everything. Also, we spend a lot of money on coffee and bagels for like $8. Per piece.
Und die Person
and like the prices are so hilarious, you know. You New Yorkers are just crazy. Ja, ungefähr so. Und es war eine crazy Erfahrung, würde ich sagen. Und ich hab versucht, mich unauffällig zu bewegen. Machst du das? Das ist eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Wenn du als Tourist in einem Land bist, versuchst du dann möglichst nicht als Deutscher aufzufallen?
Ja. Total.
Krass, ist es so ein deutsches Ding?
Also ich glaube nicht, ich finde es allgemein
unter der
einfach,
jüngeren Generation.
Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich Deutsche bin, aber ich finde es wahnsinnig unangenehm, als Tourist aufzufallen.
Ja.
Also mir wäre es genauso unangenehm, wenn jemand denken würde, ich wäre, keine Ahnung, irgendwas anderes.
Ja, aber vor allem deutsche Touristen finde ich so unangenehm. Also irgendwie, das ist auch immer so die Reaktion, die wir immer hatten, wenn wir gemerkt haben, da ist jemand deutsch. Dann war dann immer sofort, Deutsche, pass auf.
Mhm.
Und instant haben wir unsere Reden eingestellt, um einfach nicht, keine Ahnung, was die Angst dahinter war, um nicht von denen angesprochen zu werden. Ich wette, die haben genauso Angst vor uns, wie wir vor ihnen.
Ich finde, das Schönste ist immer, wenn man irgendwo im Ausland ist und man wird in der Landessprache angesprochen, dann denkt man so, yes. Denken, ich würde
ja, zugehören. Das ist uns auch mal passiert und dann waren wir so total erstaunt, dass wir nicht aufgefallen sind. Aber vielleicht ist es auch einfach nur diese amerikanische Höflichkeit. Jedenfalls, ja, war mein Ziel halt irgendwie möglichst nicht auffallen als deutsche Touristin.
Und wie hast du es gemacht? Ja. Was war deine Verkleidung?
Nee, also darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Ich wollte nicht, also ich habe mir nicht bewusst eine Verkleidung ausgedacht. Das war vielleicht auch der Fehler. Ich habe einfach nur gedacht, möglichst nicht sprechen, nicht Deutsch sprechen in der Öffentlichkeit, wenn viel Touristenaufgebot herrscht. Aber so am, sagen wir mal, 4. oder 5. Tag habe ich dann an mir heruntergeschaut und habe festgestellt, okay, es gibt eigentlich nichts, was mich deutscher machen könnte, als so, wie ich gerade aussehe.
Wenn du dein Dirndl anhattest.
So, ups. Ich hatte aus Versehen mein Dirndl eingepackt.
Und ihr beide so in Tracht.
Fabi, Fabi hat die Lederhose und seine guten Lederschuhe. Und dann Hut, gell? Und die Federn oben drauf und dann.
Aber weißt du, wobei ich mich voll oft ertappe in solchen Situationen, wo ich nicht als Tourist auffallen will, dass ich so ein bisschen gelangweilt tue. Also man ist bei so einer krassen Sehenswürdigkeit und man versucht nicht auszurasten. Also egal wie cool das ist, man ist so, ja klar, Freiheitsstadt.
Aber langweilig du, Sandra, irgendwie. Schau mal, wie oft bist du am Brandenburger Tor oder sagen wir mal am Alex hier in Berlin?
Selten.
Siehst du? Wenn du da stehst, dann bist du Tourist.
Das ist schon ein Ding. Ja, aber zum Beispiel, weiß ich nicht, in Manhattan, so im Central Park oder so.
Ja, okay.
Da kann man doch ein bisschen undercover sich verhalten.
Mit der Sonnenbrille. Ja, jedenfalls, was ich dann anhatte, war einfach, und ich hatte es nur aus Versehen an. Mir wurde dann erst so nach und nach klar, dass es sehr deutsch ist. Ich hatte Turnschuhe an.
Oh, wow.
Mit Jeans. Das ist aber deutsch. Das ist so deutsch.
Echt?
So eine Turnschuhe, irgendwie halt so Funktionskleidung ein bisschen, ne?
Echt?
Also nicht Funktionskleidung, aber man so praktisch. Ich glaube, als deutscher Tourist denkt man praktisch. Ich hatte eine Jeans an, Turnschuhe, dann hatte ich noch so eine Bauchtasche und einen Rucksack. Und ich bin blond.
Theresa, ich glaube aber, dass das nicht so auffällig
doch
ist, wie du denkst.
Doch, das ist auffällig.
Weißt du, was ich immer total krass
Sandra,
finde?
Sandra, das ist nett von dir. Aber ich weiß ganz genau.
Jetzt sag ich dir mal, wie
ich hätte auch
Touristen
mit dem Schild
spottet. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich mal, ich weiß nicht mehr, wo ich war, aber es war an so einem Ort, wo man Sommerkleidung trägt. Mm, ja, gerne noch ein Cremant.
Cremant.
Und das Ding ist, wie man, was Leute machen, so Leute mittleren Alters, oder nee, ich bin ja auch schon mittleren Alters, also so ein bisschen ältere Leute, die normalerweise in ihrem Alltag solche Sachen nicht tragen würden. Und dann gehen die in so ein Urlaubsland und müssen auf einmal Freizeitkleidung tragen. Und dann tragen die ganz oft so ganz knallbuntes Zeug, was man niemals im Alltag anziehen würde. Mhm. Das sieht man voll oft bei älteren Männern oder Frauen, wo man weiß, im Alltag arbeiten die irgendwie in der Bank oder so und würden sowas nie anziehen.
Echt?
Also hast du das noch nie gesehen? So richtig steige, knallige Farbkombinationen,
ja,
und sowas gar nicht zu den Leuten passt.
Ob die dann Banker sind und sowas nicht normalerweise
aber das
anziehen.
Ist, das, du musst mal aufpassen, wenn du irgendwo mit dem Zug hinfährst in Zukunft. Du, bisschen schöner das
den
Wetter
Wink
ist.
Den Wink habe ich verstanden, Sandra. Ja. Ich schreibe es mir direkt mal auf. Wie heißt das nochmal?
Z-U-G.
Mhm. Gut, alles klar.
Kannst du eigentlich so dieses Buchstabieralphabet? Das macht mich komplett fertig, wenn das jemand macht.
Zacharias, Ute,
Anton
und G-Punkt.
Ach so, ja, genau. Gangbang.
Nee, so von A bis M kann ich es, glaube ich. Dann den Rest,
der
ist eh
Nordpol,
nicht so wichtig.
Sagt man, glaube ich, nicht. Also das verwirrt mich immer so dermaßen.
Was ist ein Z? Zeugen Jehovas, Zahnarzt, Zunge, Zelt.
Mir fällt jetzt kein einziges Wort mit Z ein.
Zauber, Dildo, Zauberstab.
Zerreißen, habe ich zuerst gedacht. Ja, genau. Und so findet man sich dann so in so Telefonhotlines, wo die dann sagen, können Sie das mal bitte in Worten buchstabieren?
Und man sagt so, na klar. Zungenschaber, Unterheuer, Giraffen,
Gurgel,
Hals,
Mittel,
Entzündung.
Und die Leute so, alles klar, ciao.
Das musste man aber wirklich mal durchziehen. Aber wo muss man noch so buchstabieren?
Manchmal passiert das, wenn man beim Finanzamt oder weiß ich nicht wo anruft.
Oh, Finanzamt, Sandra, da erinnerst du mich an was? Ja, jedenfalls, wo waren wir? Tourist, genau. Und ich glaube, ja, jedenfalls, ich war schon sehr auffällig und das ist mir jedes Mal immer ziemlich unangenehm. Das finde ich eigentlich das Schwierigste am Reisen, dass man unauffällig reist. Weil man will ja immer, also ich glaube, Tipp, unauffällig reisen geht, indem du darfst eigentlich nichts dabei haben. Also am besten so lässig wie möglich.
Ein Schlüssel in der Tasche und ein Geldbeutel.
Ja, und auch wenn du...
Fotos kannst du dann nicht machen.
Nee, kannst du eigentlich nicht machen. Höchstens, wenn halt keiner da ist.
Kannst du dir in deinem Kopf merken.
Wenn du nicht weißt, wo du gerade hin musst, dann am besten die nächste Toilette aufsuchen. Da das WLAN schnorren und dann schauen, wo du hin musst, damit du vorbereitet bist.
Ja.
Auf gar keinen Fall irgendwie desorientiert auf der Straßenkreuzung rumstehen und dich mit deinem Partner darüber streiten, in welche Richtung ihr jetzt am besten gehen sollt.
Mich ärgert das aber umgedreht auch voll oft. Also auch selbst in Berlin, wenn ich zum Beispiel am Alexanderplatz stehe und mich jemand nach der Richtung fragt, ich weiß es nicht.
Oh ja.
Und dann denke ich so, na toll, jetzt denke ich, ich bin auch Tourist.
sorry, I can't help you, but just so you know, I'm not a tourist, okay? I live in Berlin since...
It's just not my kids, you know.
You know, no one lives at Alexanderplatz. Und dann fand ich auch noch ganz interessant, was uns auch, glaube ich, noch sehr auffällig gemacht hat, war, ich glaube, wir waren die einzigen, also Deutschland ist ja, was ich sehr an dem Land und an der Stadt schätze, ist, man kann das Leitungswasser trinken. Das ist ja so super geil.
Ja, das finde ich auch einen großen Vorteil.
Ja, das lernt man immer wieder zu schätzen, wenn man in einem Land unterwegs ist, in dem man nicht aus der Leitung einfach trinken kann. Und dann fängst du ja an, dir Wasserflaschen zu kaufen. Und weil du eben billiger und umweltschonender einkaufen willst, kaufst du dir halt möglichst große Kanister.
Mm.
Und wir haben irgendwann auch gegeben, diese Kanister umzufüllen in die Flaschen.
Und hab die dann einfach so mitgenommen, weil wir
Sightseeing hatten die Kanister dabei.
Auf dem Drücken mit so einem Schlauch. Aber Theresa, ich glaube auch, dass das, was dich auffällig gemacht hat, wahrscheinlich die Turnschuhe waren.
Ich sage dir, die Turnschuhe, die schreien.
Ja, und die Jeans.
Ach, okay.
Hattet ja auch irgendwie so Cappies auf mit so einem Ventilator drin.
Okay, Fabi hatte eine Karamals-Cappy auf. Ja. Vielleicht war das auch noch ein leichter Hinweis für Insider. Aber ja, irgendwann hatten wir halt dann so einen Kanister dabei und dann saßen wir im Central Park und haben halt so daraus getrunken. Und eventuell dachte der ein oder andere, dass wir nicht ortsansässig sind. Es ist halt einfach, es lohnt sich irgendwann nicht mehr, ja? Und 3,8 Liter sind echt schnell weg.
Ja.
Wasser. Und dann, also eine Sache noch. Haben wir denn überhaupt noch Zeit, Sandra?
Wir sind schon bei einer Stunde und 2-3 Minuten.
Okay, da geht noch was. Also, weil ich weiß...
Geht noch eine Stunde.
Ich weiß ja, dass du auch schon mal in New York warst. Und am interessantesten fand ich wirklich, wir sind am ersten Tag, waren wir total euphorisch und motiviert und sind losgelaufen in unseren deutschen Outfits.
Mit dem 20 Liter
gedacht,
Wassertank.
Wir sparen noch mal
in so einem Fass hin.
Haben uns so einen Leiterwagerl gekauft. Und haben die 20 Liter Wasser hinter uns hergekarrt.
Nee, erzähl, was ist passiert?
Und die Sandwiches, und die wir gestrichen haben. Nee, gar nicht so. Das hatte ich schon mal auch ein bisschen angesprochen. Jedenfalls sind wir hatten ein Apartment in Brooklyn.
No way.
Es war übrigens überhaupt nicht luxuriös, ja. Also das war so eine WG und Fabi hat am zweiten Tag schon eine der Mitbewohnerinnen nackt gesehen. Also es war eine schöne Erfahrung.
Es war eine Playboy-Villa.
Er hat in der Zeit, glaube ich, so viele Busen gesehen.
Wie die letzten 7 Jahre.
Ja. Weil, also es war ein sehr großes Busenaufgebot in New York. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Und es stand auch mitten auf der Straße plötzlich jemand nackt.
Ich glaube, das ist gerade ein bisschen en vogue.
En vogue, ja. Ja, jedenfalls sind wir losgelaufen aus Brooklyn und durch Williamsburg durch und haben gesehen, wie sich die Menschenlandschaft komplett verändert hat und wie wir plötzlich einfach durch ein, meine Interpretation ist, es war ein ultra-orthodoxes jüdisches Viertel, weil wir plötzlich die einzigen mit Turnschuhen waren. Und Jeans.
Die Turnschuhe wieder.
Und dem
und oben
Kanister hinten drauf.
Habe ich alles schräg angeschaut. Keine Ahnung, wieso.
Und plötzlich nur noch Menschen in Umhängen waren und Gebetsumhängen und großen Hüten und großen Fellhüten und Frauen mit Perücken und Männern mit Kindern an der Hand. Und es hat ganz schön lange gedauert, da durchzulaufen. Und es war super skurril, finde ich, das anzusehen, weil das ist sowas, also was man vielleicht von Berlin ein bisschen kennt, aber wir haben auf gar keinen Fall hier ein jüdisches, großes jüdisches Viertel.
Ich glaube, wir haben auf jeden Fall keine orthodoxe jüdische Gemeinde in Berlin.
Ich würde sagen, schon. Meinst du nicht? Also ich weiß es nicht.
Also in Deutschland und speziell in Berlin ist es, glaube ich, ziemlich unsicher für jüdische Menschen. Also ich habe auch mal irgendwie so einen Bericht gesehen, wo jemand auch meinte, in Deutschland wird er nicht die Kippa tragen. Und wenn du so an so einer Synagoge vorbeigehst, dann sind die ja auch voll oft einfach polizeibewacht,
ja,
weil da so viele antisemitische Anschläge auch passieren und so.
Ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Wobei Berlin ja da noch mal anders ist vielleicht. Also ja, ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Und zufälligerweise habe ich zu der Zeit auch gerade ein Buch gelesen, das unorthodox heißt, das von einer jüdischen Frau handelt, die in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde aufgewachsen ist und dann daraus, naja, geflüchtet ist oder da ausgetreten, kann man, glaube ich, schwer
Deborah
sagen.
Deborah Feldman heißt sie, gell?
Genau. Gell, die Deborah.
Die war auch in dem Film Female Pleasure.
Ah, okay. Ah, den habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, und deswegen war es irgendwie interessant, weil ich dann schon mit manchen Dingen was anfangen konnte und mir manches erklären konnte. Aber trotzdem, finde ich, ist das noch so ein krasses Rätsel, dieser ganze Glaube, aber auch irgendwie so faszinierend. Also alleine die Gewänder, die die tragen, und warum die das machen und was die für Regeln haben, das finde ich faszinierend. Also nur um ein Beispiel zu nennen, für die, die es vielleicht nicht wissen, ich wusste es vorher nicht. Also ultraorthodoxe Frauen rasieren sich in den meisten Fällen nach ihrer Heirat den...
Jüdische Frauen.
Jüdische Frauen, ja. Rasieren sich in den meisten Fällen nach der Hochzeit die Kopfhaare. Und tragen ab dann eigentlich eine Perücke. Und manche bedecken die Perücke sogar noch mit einem Kopftuch. Also ich glaube, es gibt auch Frauen, die lassen die Haare, aber sie müssen sie auf jeden Fall unter der Perücke.
Ja, man soll sein echtes Haar nicht zeigen.
Genau, also der eigene Mann darf die Haare sehen, aber sonst niemand. Oder was ich auch super krass fand, war es auch in dem Buch stand, wenn sie ihre Periode haben, die Frauen, dann gelten die als sehr unrein. Und dürfen ab dem Zeitpunkt ihrer Periode oder irgendwie ab eine Woche danach müssen sie jeden Tag ihre Unterhose kontrollieren. Und da muss dann eine Woche lang kein Fleck zu sehen sein. Sollte nach diesen 2 Wochen ein Fleck zu sehen sein, muss der Mann mit der Unterwäsche zu dem Rabbiner gehen und ihn nach Rat fragen. Und ihn fragen, ja, was müssen wir jetzt machen hier? Da ist was passiert, weil dann bedeutet es natürlich, die Frau ist dann wieder unrein und darf von dem Mann auch nicht angefasst werden. Also wenn es ganz krass ist, darf man scheinbar nicht mal sich ein Gericht reichen am Tisch, wenn die Frau in dieser unreisenden Phase ist.
Dann darf die Frau dem Mann auch nicht kochen oder so, oder? Weil das ist jetzt...
Das glaub, weil, also stelle ich mir schwierig vor, weil dann müsste der Mann ja für sich selbst sorgen. Oh,
nee, das weiß ich auch nicht genau.
Ja, jedenfalls gibt es da unglaublich strenge und für jemanden, der, glaube ich, da nicht drin ist, nicht nachvollziehbare Regeln, die einfach so aus der Welt gefallen scheinen. Und also, es war total interessant, also wir sind ja da wirklich nur aus Versehen durchzulaufen, aber sich so vorzustellen, diese Männer und Frauen führen vielleicht so ein Leben.
Ja, und also ich finde das richtig krass, weil irgendwie kommt man in unseren Gefühlen, also sagen wir mal so Europa, mit sowas selten oder kaum oder gar nicht in Berührung mit so einer komplett anderen Kultur oder, also nee, stimmt gar nicht. Man kommt ja schon mit anderen Kulturen in Berührung, aber mit dieser nicht so sehr.
Ja.
Und ich
glaube, es ist generell schwer, da überhaupt Kontakt zu finden, weil die ja jeglichen Kontakt vermeiden. Also es ist ja oft eine ganz in sich geschlossene Gemeinschaft.
Ja, wobei das da, also in Williamsburg ja schon so ist, dass man die Leute definitiv, also den Leuten total begegnet, weil die dort eine wahnsinnig große Gemeinde haben und es einfach Viertel gibt, wo hauptsächlich diese ultraorthodoxen Juden leben und unterwegs sind. Und das ist eine komplett andere Welt. Das ist schon irgendwie krass, wenn man sowas noch nie gesehen hat.
Ja, aber die haben ja da auch also wirklich ihre eigenen Schulen und also die schotten sich schon ziemlich ab von dem Rest. Also klar begegnet man denen auf der Straße, aber viele versuchen der dann auch nicht ins Gesicht irgendwie zu schauen oder sowas. Es gibt da sogar einen eigenen Ambulanz, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Aber die haben quasi einen eigenen
komplett selbst organisiert, ja. Ne, eigentlich. Und ich frage mich halt so, es gibt ja auch noch andere Gemeinden oder die sich auch komplett abschotten. Also irgendwie so Amish oder ich weiß gar nicht, es gibt da noch so andere religiöse Gemeinden. Ich finde das halt auch alles total interessant.
Ja. Wobei, ja, also das fand ich auf jeden Fall mega interessant, auch nebenbei dieses Buch zu lesen und davon so ein bisschen was mitzubekommen und auch irgendwie wieder so mit sowas konfrontiert zu werden, was man normalerweise im Alltag so gar nicht hat.
Es ist halt vor allem irgendwie so ein krasser Kontrast, finde ich, weil so dieses hypermoderne und trendige Brooklyn und
New York City.
New York City. Und daneben so eine ganz altmodische
Es war also, das Krasse war, was uns dann noch passiert ist, das war allerdings nicht in Williamsburg, sondern in Manhattan dann. Wir waren an einem Samstag unterwegs, sind einfach auf dem Gehweg gelaufen und plötzlich stand da so eine Gruppe aus 4 Jungs mit so einer Kippe auf dem Kopf und die haben uns dann angesprochen, also ich glaube eigentlich weniger mich, sondern eher Fabi. Und meinen dann so, sorry, can you help us? Because we are not allowed to press electric buttons. die standen also vor einer Tür, wollten klingeln, aber weil Sabbat war, durften die nicht, das ist halt scheinbar wieder so eine Regel, sie durften an diesem Tag keine elektronischen Geräte bedienen. Und dann meinten wir so, ohne nachzudenken, yes, sure.
Das haben ist doch euer liebstes elektrische Knöpfe drücken.
Und sind so weitergegangen, als wäre es halt das Normalste auf der Welt gewesen.
Ich habe euch voll gefreut, dass ihr endlich irgendwie
ja, und ich dachte mir dann so, ich konnte es einfach nicht fassen. Ich bin dann so, wir sind dann einfach weggegangen und ich habe mir so gedacht, what the fuck, man. We are not allowed to press electric buttons.
Mm.
Das ist doch krass. Oder dass du so eingeschränkt bist, dass du vor einer Klingel stehst und einen Fremden fragen musst, ob er für dich da jetzt klingelt.
Das ist aber dann schon krass ausgelegt, oder? Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das wirklich... Also,
das also ist, ich weiß nicht, wie streng man da unterwegs sein
wahrscheinlich
muss.
Aber es ist auch unterschiedlich, wie bei allen Religionen. Manche manche Christen fasten irgendwie an Ostern, vor Ostern, manche nicht so... Wobei, wenn man ultraorthodox ist, heißt es ja schon, man ist so der Strengste vom Strengen eigentlich.
Ja. Ja, das war jedenfalls dann so eine echt reale Erfahrung.
Mhm. Ist dir sonst noch irgendwas Krasses passiert?
Ich glaube, ich habe diesen Opa von King of Queens gesehen, bin mir aber nicht ganz sicher. Wir sind an ihm vorbeigelaufen und er ist dann nur aufgefallen, weil ein Polizist mit ihm ein Foto machen wollte und meinte, thank you, sir. Thanks, oh really, thank you. Und dann habe ich ihn mir länger angeguckt und dann dachte ich so, ja, er kommt mir irgendwie bekannt vor, keine Ahnung. Und dann, ich glaube, er war's. Sonst haben wir leider niemanden Berühmten getroffen oder so.
Hey, das ist übrigens auch krass, das weiß ja wahrscheinlich auch schon jeder, aber ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mehr mit Scientology auseinandergesetzt und die Frau von King of Queens, die ist war ja bei Scientology ganz lange ausgestiegen und hat darüber irgendwie eine Serie oder einen Film gemacht und hat da so voll ausgepackt, das muss ich mir jetzt auch mal reinziehen demnächst.
Interesting.
Ich habe mir einen Film angeguckt über Scientology, der heißt Coming Clear. Da war ich schon ganz schön schockiert irgendwie.
Ja, also ich habe ihn jetzt gerade nochmal gegoogelt. Ich denke, er war es. Der war ziemlich klein und ziemlich alt. Eigentlich kann er der kann es nur gewesen sein. Wahrscheinlich stellt sich jetzt raus, er wohnt gar nicht da.
Als ich mal in New York war, da wollte ich zu einem Museum gehen, ich glaube sogar zum MoMA. Und dann bin ich da aus der U-Bahn rausgegangen und dann konnte ich da nicht hingehen, weil die ganze Straße abgesperrt war. Und dann kam der Präsident im Auto vorbei.
Krass, ey.
Obama.
Und um dich zu sehen?
Das war da Obama.
Ja, und ich war, Obama. Hi. Hey, Mr. Hey. Obama.
Nee, ich habe ihn nicht gesehen, der war ja im Auto da drin, aber ich habe dann, weil da so Mords was los war, habe ich natürlich gefragt, habe ich mich überwunden und jemanden angesprochen und gefragt, hello.
Hello, how are you? Ja, genau. I'm fine.
What is this? What is going on here? Und dann, it's the president. Und
ich so, oh mein Gott. Okay,
wow, da kriege ich jetzt mal so richtig was geboten. War der auch bei Ground Zero? Wie fandest du das so?
Wir waren ja sogar während des 11. September da und da war dann...
Was?
Ja.
Achso, 2019. Also,
ja.
Stimmt,
ja.
Stimmt.
18 Jahre später. Und da war das Museum und so auf jeden Fall geschlossen für die Angehörigen und das war alles so ein bisschen abgeriegelt. Und dann haben wir uns später nochmal dieses Monument angeguckt und das ist natürlich schon krass. Also ich habe keine Vorstellung davon, wie das irgendwie damals so war. Aber es ist schon irgendwie crazy, sich so vor diesem riesen Loch zu stehen. Also das ist ja so ein Loch in der Größe des einen Centers, wo dann so eine Art Wasserfall reinfließt. Und das ist schon sehr riesig. Und sich vorzustellen, da war einfach ein Turm und da waren Leute drin, die gestorben sind. 3000 Leute, glaube ich, sind an dem Tag gestorben. Ist schon crazy. Aber
also, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber als ich in New York City war, war ich davor noch niemals, also ich hatte noch keine richtigen Wolkenkratzer davor in meinem Leben gesehen. Und als ich dann so nach Manhattan gekommen bin, war das erste Mal, dass ich mich so umringt von so hohen Häusern gesehen hatte, weil ich ein kleines Dorf Kindchen bin. Und ich musste
Gibt's
die ganze
in
Freising
Zeit... Gibt es oder
na,
was?
Na, da haben wir Kornwolkenkratzer drin.
Das ist der
Dom des Hexte.
Das Haus von Meier, das ist das Hexte. 20 Meter hoch, gell?
Naja, das kannst du nicht vergleichen. Das ist nicht dasselbe. aber ich bin da so rumgelaufen und dachte, habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie krass das ist, wenn jetzt da sowas passiert und dann kommst du in eine riesige Staubwolke auf dich zu und Massenpanik und also es ist ja einfach schon an sich einfach so krass beeindruckend, in dieser Wolkenkratzer, in diesen Schluchten zu stehen und hochzugucken und sich das dann vorzustellen.
Ja.
Ich fand das so richtig überwältigend eigentlich.
Warst du schon mal in so einem Wolkenkratzer oben?
Ich war auf dem Empire State Building.
Weil, also das finde ich auch nochmal anders krass.
Ja, also ich auch, also in diesem Aufzug wäre ich fast gestorben. Also nicht Also vor Angst. Das fand ich echt heftig. Oben ging es eigentlich, obwohl ich ein bisschen Höhenangst habe, weil es ja so krass abgesperrt da.
Also da muss man schon krasses Vertrauen in die ganze Statik haben und so, um da drin auch zu arbeiten, ne?
Na, ich stelle mir das schon sehr beklemmend vor. Da,
aber so auf Dauer. Es ist crazy, was der Mensch so gebaut hat.
Ja.
Irgendwie, was man sich so alles in so kürzester Zeit ausgedacht hat. Gut, Sandra, das wird, glaube ich, endlos.
Ja, wir haben uns halt schon lange nicht mehr im Podcast gehört. Wir könnten ewig weiterreden, ne?
Ja. Also,
aber ich glaube, wir beenden.
Also Sandra, deiner Stimme könnte ich auch einfach immer endlos zuhören.
Ich rufe dich ja auch oft an und tu so es.
Einfach nur, meine Stimme zu hören.
Ist, und dann lege ich das Telefon in meinen Kopfkissen. Naja, egal.
Nee, aber also jedenfalls mein Fazit von New York ist unglaublich interessante Stadt, finde ich. Auch beeindruckend, wie viele Kulturen da aufeinandertreffen und also wie man einfach nicht mehr sagen kann, das sind jetzt mal in Anführungsstrichen Einheimische und Leute, die New Yorker sind und das sind nicht New Yorker oder sowas. Also so was ja irgendwie vielleicht bei uns als Ausländer beschimpft wird. Das gibt es ja einfach nicht mehr.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich halt mega gut. Das habe ich mir auch in London jetzt gedacht. Das ist so eine total andere multikulturelle Erfahrung irgendwie, weil man denkt so, man hätte in Berlin viele sehr große Diversität an Menschen, aber Berlin ist schon super weiß einfach.
Ja,
das
total.
Ist richtig krass.
Und selbst New York ist ja in vielen Vierteln wahrscheinlich einfach noch, also da gibt es ja auch eher Weiße und eher, weiß ich nicht.
Aber ich finde es voll schön, wenn es halt irgendwie so alles verschwimmt. Deswegen könnte ich mir auch was vorstellen, dass du auch oft für einen Amerikaner gehalten wurdest, trotz der Wassertonne in einem Karton.
Ja, okay, danke Sandra.
Für mich bist du ein richtiger New Yorker jetzt.
Ja, jedenfalls, der Flug ist nicht vergessen. Der sitzt mir tief im Nacken.
Hast du irgendwas vor, was du jetzt in nächster Zeit machen wirst, um das zu machen?
Ja, dieses Jahr will ich auf jeden Fall nochmal fliegen.
Nach Australien.
Oder so, ne? Australien, ich komme. Kostet ja dann nur 120 Euro oder so, um das wieder auszugleichen. Das ist ja ein Pups. Gut. Ja, ich glaube, wir haben es, oder?
Ja, wir haben es.
Dann sage mal gute Nacht.
Tschüssi,
liebe
bis zum nächsten
Zuhörer.
Mal.
Und schaltet wieder ein, gell, wenn es heißt.
Die Ekelshow.
Die Kacke ist am Dampfen.
Ciao, Sie.
Ciao.